Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der zum einen aus Bonn zu uns gekommen ist, der zum anderen sich seit vielen Jahren mit den Problemen und den Störungen von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, der Psychiater Michael Winterhoff. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Mit welchen Problemen, mit welchen Störungen haben Sie aktuell 2019 zu tun in Ihrer Praxis?
Maßgeblich mit Entwicklungsstörungen. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass ich einen 12-Jährigen vor mir habe, der in seinem Verhalten eher dem eines Kleinkindes gilt. Also das heißt, die Kinder, die heute zu mir kommen, drehen sich sehr um sich, sind sehr lustorientiert, haben keinen Bock auf Schule, auf Lernen und alles, was ihnen Spaß macht, machen sie.
Was ist da schiefgelaufen, dass dieser Befund rauskommen kann?
Naja, ich bin ja Tiefenpsychologe. Grundsätzlich, wenn Kinder Auffälligkeiten zeigen, dann liegt es am System Familie oder am Gesellschaftssystem. Das heißt, ich arbeite maßgeblich mit den Eltern, nicht mit den Kindern. Die Kinder beurteile ich.
Was läuft in diesem Binnenverhältnis Eltern-Kinder schief?
Naja, 80% von dem, was wir tun, ist unbewusst. Die Eltern, die zu mir kommen, sind nach wie vor sehr engagiert, tun alles für ihre Kinder. Die Kinder sind übrigens bestens erzogen, trotzdem sehr, sehr auffällig. Aha. Also müssen die Eltern ja unbewusste Blockaden in sich tragen. Und das hat sich gekehrt so Mitte der 90er. Das heißt, vorher lagen die Blockaden der Eltern an ihrer eigenen Lebensgeschichte. Wenn man sich zum Beispiel als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man unbewusst diese Problematik auf eines seiner Kinder überträgt. Nehmen eine schwierige Geburt, jemand sagt, hoffentlich geht's gut, ist die Gefahr groß, dass Eltern unbewusst ihr Kind in eine Behinderung erziehen. Und seit 95 liegt es an einer veränderten Gesellschaft.
Okay, aber ich habe es trotzdem noch nicht ganz verstanden, denn Sie schildern Eltern, die zu Ihnen kommen, weil sie ein Problem erkannt haben. Sie schildern Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern und diese Kinder nicht vernachlässigen und trotzdem ist da was richtig schief gelaufen.
Also die meisten Eltern, die heute zu mir kommen, können ihr Kind gar nicht mehr wie früher richtig einschätzen. Das heißt, früher hätte eine Mutter gesagt, der hört nicht, der lügt, der konzentriert sich nicht. Heute kommen die meisten Eltern, weil die Schule schickt und die Eltern sehen selbst gar nicht, dass sie ein Problem mit ihrem Kind haben könnten.
Kommt noch was anderes dazu, dass wir in einer gänzlich veränderten Zeit leben und die Möglichkeiten digitaler Art letztlich von Anbeginn an auf ein Kind einprasseln?
Na, das sehe ich ein bisschen anders. Die Verantwortung der Eltern müsste da ja die sein, sich zu überlegen, ab welchem Alter überhaupt, in welcher Menge überhaupt und was Sinn macht und nicht Sinn macht. Und die Eltern, die zu mir kommen, sind zum großen Teil so irritiert, dass sie ihre Kinder auch früh in diese Geräte lassen.
Zu früh?
Viel zu früh. Also wenn ich heute Kinder im Kindesalter hätte, kann ich Ihnen sagen, ein Smartphone nicht unter 14 Jahre.
Da wären Sie aber unter der ganz exotischen Abteilung.
Ja, das mag ja sein. Aber gucken Sie mal, wir haben mal eine Zeit gehabt, da hat man sich Gedanken gemacht, was Sinn macht. Nehmen wir den Fernseher. Also als meine Kinder klein waren, ging es nur um den Fernseher. Da hat man gesagt, unter 5 Jahre gar nicht. Mit 5, 6, 7 einen Kinderfilm auf DVD, kein Zeichentrickfilm. Ab dann die Kinderstunde und der Fernseher war im Wohnzimmer. Man war dabei.
Tja, alles anders geworden. Deutschland verdummt, das ist der Titel des aktuellen Buches unseres heutigen Leutegastes, des Kinder- und Jugendpsychiaters Michael Winterhoff. Deutschland verdummt, diese These haben Sie in den Raum gestellt. Woran machen Sie es fest?
Naja, ich will erstmal sagen, das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, wir können was tun. Wenn sich heute junge Heranwachsende anschauen, Praktikanten oder Auszubildende, dann sehen sie, dass immer mehr wichtige Dinge fehlt. Es fehlen Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Das Handy ist ihnen wichtiger als der Kunde, der vor ihnen steht. Und über vieles, was sie gelernt haben, können sie nicht angemessen verfügen.
Ist das Ihre Vermutung oder Ihre Beobachtung oder kann man das auch mit Zahlen und Statistiken unterfüttern?
Nein, es gibt ja dazu die Konrad-Adenauer-Studie zum Beispiel, die sehr neu ist und besagt, dass 50% der Abiturienten gar nicht mehr eine herkömmliche Hochschulreife mit sich bringen. Das heißt, denen fehlen Grundkenntnisse in Deutsch und Mathe, zum Beispiel sinnerfassendes Lesen.
Warum bestehen Sie dann das Abitur?
Naja, das müssen Sie Bildungspolitiker fragen. Also ich denke, das muss sich erheblich abgesenkt haben und es werden heute andere Dinge gefordert als früher. Also worum es im Erwachsenenalter geht, ist, dass wir Menschen eine emotionale soziale Psyche haben. Man nennt es Soft Skills. Und wenn eben immer mehr Heranwachsende, wir liegen bei 50%, diese Voraussetzungen nicht mehr mit sich bringen, dann hat Schule versagt und Elternhaus versagt.
Ich möchte trotzdem, wenn Sie einverstanden sind, nochmal auf diese Abiturgeschichte kommen. Kann es sein, dass das auch Ergebnis unseres föderalen Systems ist, dass die Anforderungen an einen Abiturienten beispielsweise in Baden-Württemberg deutlich höher sind als in Ihrem Bundesland NRW?
Ja, das wird sicherlich so sein. Sie müssten sich da unterhalten mit erfahrenen Lehrern. Und wenn ich das tue, ist das erschreckend, was Sie sagen, wie Sie heute eben bewerten müssen. Dass also Leistungen, die gering sind, schon als relativ gut gewertet werden. Dass die mündliche Leistung heute mit Einfluss nimmt. Also es muss so sein, dass wir ja, wenn wir 50% Heranwachsende haben mit Abitur, die nicht herkömmlich studierfähig sind, dass wir da Dinge übersehen oder dass wir sie nicht sehen wollen.
Heißt das aus Ihrer Sicht, dass auch das Prinzip, sich an den Schwächeren zu orientieren, schlussendlich hinterfragt werden muss?
Naja, das ist ja sowieso eine These, die einfach in den Raum gestellt ist, nie untersucht worden, so unter Motto, die Schwächeren lernen von den Stärkeren. Da sage ich immer, wenn Sie einen Firmenchef haben, der super arbeitet, heißt das doch noch nicht, dass seine Mitarbeiter auch super arbeiten. Also da sind viele Vorstellungen im Raum, die gar nicht untersucht sind und die gerne von Ideologen nach vorne gebracht werden.
Wieso von Ideologen? Welche Rolle messen Sie diesen vermeintlichen Ideologen in den Bundesländern zu?
Also wir haben das Bildungswesen vor 20 Jahren leider umgestellt auf Betreiben der OECD, die sich eigentlich mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit befasst.
Das war die PISA-Studie damals?
Damit fing es an, aber sagen wir mal auch von der OECD gesteuert und von Ideologen, die gar nicht mit Kindern arbeiten. Der Skandal ist der, dass wir ein Bildungswesen verändert haben, an Lehrern vorbei und an Eltern vorbei. Das heißt, die entscheidenden Leute, Fachleute, die mit den Kindern arbeiten, sind gar nicht gehört worden, sondern denen wurde ein Maulkorb aufgesetzt und man hat das Bildungswesen in ein autonomes Lernen umgewandelt.
Stichwort autonomes Lernen. Sie haben eingangs der Sendung geschildert, mit welchen Problemen die Eltern aktuell mit ihren Kindern kommen. Wenn Sie das mit der Zeit oder mit Ihrer Anfangszeit vergleichen, hat sich da viel verschoben und verändert? Waren die Probleme damals gänzlich anders?
Ja, mit Sicherheit. Also die Kinder waren in ihrem Verhalten bis Mitte der 90er völlig anders. Das heißt, die Kinder konnten schon mit 2,5 Jahren erkennen, dass sie bei uns in einer fremden Umgebung sind, haben sich anders verhalten. Die Kinder haben ihre Eltern viel stärker bis zum 5. Lebensjahr als orientierende Eltern wahrgenommen, die ihnen Sicherheit geben. Die Kinder waren im Erstinterview erstmal verhalten, haben abgewartet, was will der überhaupt von mir, sind dann aufgeblüht. Die waren damals schwingungsfähig, begeisterungsfähig. Das hat sich völlig verändert.
Aber irgendwelche Probleme und Störungen muss es ja damals gegeben haben, sonst wären die ja nicht zu Ihnen gekommen.
Selbstverständlich. Es hat immer psychische Störungen gegeben, aber es waren die Ausnahme. Das heißt, in einer Grundschulklasse hatten wir 2 bis 3 auffällige Kinder. Und das hat sich heute leider geändert in die Richtung, dass 80% der heutigen Grundschüler in Deutschland große Probleme aufweisen. Sie haben nicht mehr die klassische Schulreife, sind nicht klassisch lernwillig, wissbegierig, können nicht klassisch 4 Stunden am Stuhl sitzen bleiben, sich auf den Lehrer konzentrieren.
Was bedeutet dann und mit welchen Auswirkungen bedeutet das dann für den weiteren Lebensweg dieser Kinder?
Naja, der Grundsatz aus tiefenpsychologischer Sicht ist der, dass das Verhalten des Kindes immer abhängig ist von seinem Entwicklungsalter, Entwicklungsstand, nicht von der Erziehung. Und wenn die Kinder heute nicht mehr zu einem hohen Prozentsatz diese Schulreife aufweisen, geht die Bildung an ihnen vorbei. Also wir müssten erst die Kinder entwickeln, dann Bildung, dann wäre es erfolgreich.
Stichwort autonomes Lernen. Was missfällt Ihnen an dieser pädagogischen Erziehungsform?
Es ist ja noch nicht mal eine pädagogische, sondern es ist eine ideologische Sicht des Kindes. Also es geht nicht um die Diskussion von Unterrichtsformen, ob Frontalunterricht oder Gruppenunterricht. Das sind pädagogische Unterrichtsformen.
Sondern das ist beides okay.
Das ist beides okay, wobei ich sage, wenn man also eine offene Unterrichtung haben möchte, dann müssen wir von kleineren Gruppen sprechen, weil die Kinder immer Begleitung brauchen. So, die Ideologie heute ist aber, das Kind leistet das von alleine. Das hat ja dramatische Auswirkungen. Wenn sich Kindergärten heute anschauen, was gewünscht ist, beste Kita Deutschlands, wir haben Funktionsräume, Toberaum, Bastelraum, Café, Theaterraum und die Kinder krabbeln frei durchs Gelände oder laufen durchs Gelände und die Erzieher sind nur noch im Hintergrund. Wir haben dasselbe in einer Grundschule gewünscht, Thekenunterricht. Der Lehrer ist nur noch im Hintergrund als Lernbegleiter.
Was ist daran schlecht, wenn ein Kind früh lernt, sich selbstständig entscheiden zu können?
Das ist das Fatalste, was man machen kann, weil das Entscheidende, was wir brauchen, die emotionale, soziale Psyche ist, die umfasst alle zwischenmenschlichen Leistungen, soziale Leistungen, die wir erbringen, Arbeitsleistungen, die wir erbringen und viele Dinge mehr. Und
aber das Kind kann doch zum Erzieher und zum Lehrer gehen, wenn es nicht weiter weiß?
Richtig, es muss aber auf den Lehrer und Erzieher bezogen sein. Und nur am Gegenüber kann sich das Kind orientieren, das heißt, das Bild, wenn nehmen das Kind an die Hand und führen es ins Erwachsenenleben, ist das richtige Bild, wenn man die Kinder in ihrer Psyche entwickeln will, so wie wir es auch als Glück hatten, als ganz großes Glück.
Der sogenannte Hirnreifungsprozess eines Kindes. Stichwortartig zusammengefasst, was passiert da?
Naja, Sie müssen sich das vorstellen, genauso als würden Sie eine Sprache erlernen, eine Sportart oder ein Instrument. Das heißt, das Gehirn baut sich langsam auf. Und je weiter man ist in der Ausbildung, desto mehr nimmt man wahr, desto besser kommt man zurecht. Also wir brauchen zum Beispiel, um Tennis zu erlernen, einen Trainer, der uns sieht, der uns coacht, liebevoll.
Klar.
Und so weiter anleitet. Und dann können wir irgendwann Tennis spielen. Die emotionale und soziale Psyche ist auch ein Bereich unseres Gehirns und umfasst eben alle zwischenmenschlichen Leistungen. Und die kann sich nur bilden am Gegenüber, wenn das Gegenüber dem Kind den Halt gibt, die Sicherheit gibt.
Also frühkindlich bedeutet das, die wichtigsten Bezugspersonen sind die Eltern und die Geschwister und dann parallel und begleitend Kindergarten, Kindertagesstätte?
Genau. So ist es auch klassisch gewesen und wir haben früher ja auch im Bildungswesen, im Kindergarten und in der Grundschule sehr dazu beigetragen, dass die Kinder sich entwickeln konnten. Da hatten wir aber Erzieher, auf 20 Kinder zwei Erzieher, gleiche Gruppe, gleiche Abläufe, gleicher Inhalt. Das heißt, je kleiner Kinder sind, desto gleicher muss das laufen. Ein Kind kann keine Straße erkennen. Das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen, das wird jeden Tag aufgesucht. Mit der Überprüfung funktioniert es so wie gestern. Und nur wenn es so funktioniert wie gestern, kommt es zu einer inneren Beruhigung und weitere Dinge werden wahrgenommen.
Dazu kommt Frage, Kinder brauchen Sicherheit und Sicherheit braucht bestimmte Rituale und bestimmte immer gleichen Abläufe.
Also ganz wichtig sind Rituale, gleiche Abläufe, gibt Halt und Sicherheit. Wichtig ist, Kinder müssen angeleitet werden und begleitet werden, nur dann bildet sich die Psyche. Wichtig ist, dass man auch sieht, dass vieles eingeübt werden muss, also soziale Fähigkeiten sind eingeübt. Und wenn man sie nicht einübt, sind sie auch nicht da. Und man muss viele Entscheidungen auch für Kinder treffen, weil sie noch gar nicht so weit sind, dass sie die Übersicht haben.
Dann kommt aber die Digitalisierung inzwischen dazu. Ist diese Digitalisierung mit Smartphones und ich weiß nicht was allem, ab welchem Alter auch immer, ist das sozusagen ein Störfaktor, den man mit einkalkulieren muss?
Ja, wenn man Kinder viel zu früh da reinlässt, viel zu viel und alleine lässt damit, das sind ja leider Geräte, die Kinder sehr ruhig stellen, dann ist es fatal, weil, sagen wir mal, die Kinder quasi wie in eine Parallelwelt rutschen. Das Erste, was Kinder machen, ist mit den Wahrnehmungsorganen die Welt zu ertasten, zu ergründen. Und wenn wir sie früh in diese Geräte lassen, ist das eben nicht möglich. Es führt auch dazu, dass die Kinder sich immer weniger bewegen und die Kommunikation wird gestört.
Wagen Sie das zu quantifizieren? Also wie viele Eltern kümmern sich und geben Anleitung? Und auf der anderen Seite, wie vielen Eltern ist es vollkommen wurscht oder sie haben keine Ahnung?
Das kann ich nicht sagen. Das liegt ja daran, dass Eltern heute in eine Symbiose rutschen und dann ist das Kind quasi ihr eigener Arm und die Eltern, die zu mir kommen, wollen dann immer den Arm, sagen wir mal, trimmen, dass der im Leben klarkommt und es gibt Eltern, die ihren Arm nicht wahrnehmen. Aber das sind gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die zu einer Verschiebung der Beziehung geführt haben.
Sie haben im Zusammenhang mit diesem Thema auch viel mit Lehrern gesprochen, die aus welchen Gründen auch immer sehr oft in der Anonymität bleiben wollen. Warum?
Naja, Lehrer, die sich äußern über die wahren Zustände in ihren Schulen oder Klassen, werden von oben dann sehr gedrückt, haben Nachteile, werden versetzt, wie auch immer, jedenfalls unter Druck gesetzt. Sie haben einen Maulkorb auf.
Das ist ja ein heftiger Vorwurf. Könnten Sie den im Einzelfall auch belegen?
Ich könnte mehrere Lehrer ansprechen, die würden es dann auch zugeben. Ich habe aber selbst eine Veranstaltung erlebt bei Stuttgart vor vielen Jahren, als die Regierung wechselte, waren 400 Realschulrektorinnen und Rektoren vertreten. Ich hatte dort einen Vortrag gehalten. Vor meinem Vortrag waren zwei Herren aus der neuen Regierung und die haben gesagt, jetzt ist die Realschule abgeschafft, wir haben eine Oberschule und ihr habt offen und frei zu unterrichten. Und da sind Rektorinnen und Rektoren aufgestanden, haben gesagt, das können sie mit den Kindern und Jugendlichen von heute nicht machen. Und da wurden die beschimpft. Sie sind reaktionär. Autoritär, sie sind hinterm Mond, bilden sie sich gefälligst fort und sie haben es zu tun.
Also ich bin kein Fachmann in Sachen Schulen, aber das wäre mir entgangen, dass in Baden-Württemberg die Realschulen abgeschafft worden wären.
Naja, ich mag was vertauschen jetzt inhaltlich, aber die sind umgewandelt worden in, also Haupt- und Realschule wurde zusammengenommen. Vielleicht heißt es nicht Oberschule. Da müssen Sie entschuldigen, ich bin Kinderpsychiater, kein Experte. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, war ein Wechsel da.
Ja, es gab 2011, glaube ich, einen Wechsel in der Landesregierung, Grün-Rot erstmal, dann ein paar Jahre später abgelöst von Grün-Schwarz. Unabhängig davon, die Gespräche mit den Lehrern, haben die Ihnen auch erzählt, dass sie möglicherweise frustriert sind, dass sie resigniert haben, dass sie Schüler nicht mehr erreichen?
Ja, ich habe das durch die Bank, das habe ich allerdings auch in Österreich. Ich halte ja sehr große Vorträge auch dort vor Lehrern. Die sagen mir danach immer, sie sprechen mir aus der Seele. Wir müssen hier Dinge vertreten, hinter denen wir nicht stehen. Zum Teil hinter der geschlossenen Tür machen wir selbstverständlich noch einen Unterricht, wo wir die Schüler auf uns beziehen. Aber es ist nicht erwünscht.
Ist es nur ein Problem der Lehrpläne oder ist es auch das Problem der fehlgeleiteten Kommunikation Lehrer-Schüler, dass es a. eine Lautstärke gibt in Klassen, die eigentlich nicht geht, und dass es b. einen Ton gibt von Seiten der Schüler, den ein Lehrer irgendwie schluckt?
Naja, also wenn Sie es auf Seiten der Lehrer sehen, ist es ja genau das, was ich moniere seit 20 Jahren. Autonomer Unterricht bedeutet ja, die Kinder sollen das selbst regeln. Nicht mehr der Lehrer, der die Kinder regelt, auf sich bezieht, sondern sie sollen es alleine machen. Wir haben in Grundschulen mittlerweile Schulverträge. Wir haben auf dem Schulhof Viertklässler, die quasi die Pausenaufsicht sind, nennt man Streitschlichter. Und wir haben eben Zustände in Grundschulklassen, da ist so ein Krach, dass Kinder einen Kopf Hörer aufbekommen, damit sie in Ruhe mal arbeiten können. Und ganz skandalös finde ich, dass es sogar Sandwesten gibt für Kinder, die sehr unruhig sind. Dann legt man auf einen kleinen Kinderkörper 2 Kilo Sand obendrauf. Also das sind skandalöse Zustände und die müssen deutlich werden. Und solange Lehrer nicht reden dürfen, wird das verschwiegen.
Sie sind von Beruf Psychiater. Stellen Sie bei den Lehrern oder haben Sie bei den Lehrern psychiatrische Störungen festgestellt?
Na, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin ja befasst mit den Kindern, aber ich weiß, dass viele Lehrer am Ende sind. Die können nicht mehr. Wir haben ja dazu noch die Inklusion draufgelegt, ohne ein Konzept. Ja, die Lehrer werden verschlissen. Ja, die Lehrer werden alleine gelassen und dann lassen sie unsere Kinder logischerweise auch alleine.
Wir haben viele Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Fangen wir an damit, dass Hörer feststellen, dass es, was die Kinder und Jugendlichen heute angeht, eine sehr überschaubare Allgemeinbildung gibt, beispielsweise wenn es um Rechtschreibung und Interpunktion geht. Deckt sich das auch mit Ihrer Erfahrung?
Ja, das ist schon so, wenn ich Kinder nehme von 1990, 95, wie Sie noch geschrieben haben, und das waren ja Kinder, die Auffälligkeiten hatten, zu dem, was heute dabei rumkommt, und wenn Sie dann noch dabei sehen, wie gut begabt die sind, zum Teil ein Skandal. Wir haben in Deutschland ja in den meisten Bundesländern die Verbundschreibschrift abgeschafft, wir haben die Rechtschreibung abgeschafft, in vielen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen darf es gar keine Diktate mehr geben. Also ein Skandal. Letztendlich ist das eine Kapitulation vor den Kindern, eine Kapitulation vor den Eltern und eine Verweigerung, das Schulwesen dahingehend zu verändern, dass das möglich ist, dass die Kinder das lernen.
Es deckt sich insofern mit der Mail einer Hörerin, die sagt, erstens, ich bin Lehrerin und zweitens, wenn ich mir angucke, wie viel Prozent meiner Zeit ich wofür einsetze, dann bleiben gerade mal 20% für die Wissensvermittlung.
Ja, das wird so sein und das könnten wir ja ändern. Wenn Sie sich mal bitte vorstellen, wir sehen Kinder aus dem Kindergarten, gut begabt, gut erzogen, die können keinen Stift halten, keine Schere bedienen, ja, kennen nur lustorientiert durch den Tag zu gehen und das finde ich skandalös, weil die Eltern meinen, dass ihre Kinder gut untergebracht sind, aber in den offenen Systemen können sich Kinder nicht entwickeln.
Wir haben zwei Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die monieren, dass sie den Kindern per se eine mangelnde Motivation unterstellen und schreiben, also am Beispiel der eigenen Familie, dass dem überhaupt nicht so sei, dass auch Kinder unter schwierigen Startbedingungen sehr motiviert ins Leben gehen.
Ja, selbstverständlich. Das kenne ich ja seit über 30 Jahren. Und das ist nur abhängig vom Entwicklungsstand. Das heißt, kleine Kinder, die würden sich nur lustorientiert natürlich konzentrieren und etwas tun. Ältere Kinder würden natürlich eine Übersicht haben. Mit 5, 6 Jahren wäre man schulreif. Und diese Entwicklung, reife Entwicklung geht nur über Bindung und Beziehung. Und gerade im Kindergarten ist die Tendenz nur noch in Richtung offen und frei. Das heißt, die viele Zeit, die die Kinder außerhalb der Familie verbringen, wird nicht genutzt, dass sie sich entwickeln können.
Es gibt auch Hörer, die sozusagen die Schuld doch mehr und verstärkt bei den Eltern suchen. Die sagen, also Eltern würden doch auf eine grundsätzliche, fundamentale Art und Weise in der Erziehung ihrer Kinder versagen.
Also wir müssen weggehen von Schuld. Es bringt nichts zu sagen, die Eltern sind schuld, das Bildungswesen ist schuld, sondern wir müssen uns diesem Problem widmen. Ich bin Arzt und wir können die Kinder retten. Und das ist meine Aufgabe, deutlich zu machen, wo fehlt's und wo müssen wir gegenwirken.
Die letzte Mail, eine Hörerin schreibt, wir sollten sehr viel Geld mehr ausgeben für unsere Kinder und damit auch für Schule, Bildung und Erziehung. Dem stimmen Sie vermutlich zu.
Dem stimme ich zu, aber nur unter dem Aspekt der Bindung und Beziehung.
Die Zeit hat sie den Sarrazin der Erziehung in Deutschland genannt. Wie finden Sie das?
Naja, ich lese solche Artikel persönlich nicht. Ich denke nicht, dass man sich in der Zeit inhaltlich mit dem Buch auseinandergesetzt hat. Wenn man also wirklich in einem Land lebt, wo heute das Ergebnis der Heranwachsenden so niederschmetternd ist, dann finde ich es beschämend, dass man so etwas tut, also jemanden zu diffamieren, der letztendlich oder den Versuch zu machen, hier ärztlich handelt.
Das heißt, diesen Populismusvorwurf, das steckt ja letztlich auch dahinter. Oder auch, was die Süddeutsche geschrieben hat, die ihnen eine dröhnende Endzeit-Rhetorik vorgeworfen hat, das lehnen sie rundum ab und beschäftigen sich nicht damit?
Nein, meine Aufgabe ist, einer Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Ich bin Tiefenpsychologe und was dann die Gesellschaft damit macht, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber für mich als Arzt habe ich alles getan, was ich tun konnte. Wenn eine Gesellschaft in eine solche Fehlrichtung geht, dass wir heute schon im Bereich der IHK ein Drittel Abbrüche haben der Ausbildung, ein Drittel Stellen nicht besetzt haben, ein Drittel der Betriebe Deutsch und Mathe Nachhilfe geben müssen, da stimmt wirklich etwas nicht. Und ich würde mich freuen, wenn man sich inhaltlich damit auseinandersetzt. Das heißt, mein Hintergrund ist sowieso keine Erziehungsberatung, sondern als Analytiker eine Analyse zu machen. Und ich bin befasst mit Persönlichkeitsentwicklung.
Das ist ja nicht Ihr erstes Buch. Das allererste kam, glaube ich, 2008
genau, raus. 2008. Warum unsere Kinder Tyrannen werden.
Genau. In der Folge dann nochmal, ich glaube, 7 Bücher jetzt insgesamt. Mit welchen Reaktionen unterm Strich? Wie viel Zustimmung haben Sie gekriegt und wie viel Ablehnung haben Sie erfahren?
Also ich selbst gehe nicht unter meinem Namen ins Internet und da gibt es sicherlich eine Menge Foren und viele werden darüber diskutieren aus erzieherischen Gründen und ich bin mit Erziehung, wie gesagt, gar nicht befasst. Aber ich habe persönlich sehr, sehr viel Zustimmung und viele Menschen schreiben mir und sagen, machen Sie bitte weiter, es muss sich etwas ändern. So geht das schief für unsere Kinder und auf Dauer für unsere Gesellschaft.
Aber wenn Sie sagen, ich bin nicht mit Erziehung befasst, wie kann man dann ein Buch über Erziehung schreiben?
Ich habe kein Buch über Erziehung geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben über Beziehung. Das heißt, wenn man den ganzen Hintergrund sehen möchte, haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns von einer Digitalisierung überrollen lassen. Das heißt, der Erwachsene hat sich gravierend verändert. Wenn Sie 1995 in eine Stadt gegangen sind, haben Sie überwiegend entspannte Menschen angetroffen, die ruhten in sich. Die waren viel zufriedener als die Menschen heute. Und gehen Sie mal heute in die Stadt, schauen Sie in die Gesichter, gehetzt, genervt, gereizt, depressiv. Und wenn Sie einen haben, der strahlt und entspannt ist, denken Sie schon fast, der hat Drogen genommen.
Das mag alles sein, aber wie können Sie in einer digitalisierten und globalisierten Welt das Rad zurückdrehen?
Nein, das ist eine falsche Vorstellung. Ich spreche ja gar nicht gegen eine Digitalisierung, sondern wir machen nur einen Fehler. Einen einzigen. Unsere Psyche muss eine Chance haben zu regenerieren. Und vor der Digitalisierung hatten wir viel Zeit für uns, deshalb waren wir sehr regenerierte Menschen. Heute müsste man bewusst etwas machen. Also ich gehe alle 2 Wochen 2 Stunden mit mir alleine durch den Wald. Bleibe ich clean, würde ich 4 Wochen nicht gehen, fängt schon so eine innere Unruhe an und nach 8 Wochen wäre ich so drauf wie viele Menschen in der Stadt. Das heißt ja, 2 Stunden bin ich nicht erreichbar. Ich gehe immer denselben Weg. Ich muss auf nichts achten und ich schweige. Das Schweigen regeneriert und heute müsste der Erwachsene, ob er Yoga macht, Meditation macht, sich in eine Kirche setzt oder in den Wald geht, dieses tun und schon wäre er wieder genauso in der Lage wie 95 über sich und seine Psyche zu verfügen, abgegrenzt zu sein, in sich zu ruhen.
Wir haben noch eine Mail bekommen eines Hörers, der fragt, kann es sein, dass ich diese Sendung vor ein paar Wochen schon mal gehört habe und es sich um eine Aufzeichnung handelt? Die Antwort ist eindeutig nein. Winterhoff sitzt live hier im Studio. Ansonsten, Herr Winterhoff, Sie ein Stück weit polarisieren auch. Sie haben viele Zustimmungsmail bekommen von Hörern, aber auch welche, die Sie doch ein Stück weit in der ein bisschen populistischen Ecke verorten.
Ja, das kann man sicherlich nicht verhindern. Das liegt eben daran, dass die meisten Menschen eben von Tiefenpsychologie keine Fachahnung haben, wie sollten sie auch, und das ganze Problem erzieherisch sehen. Also der Grundsatz, und das ist Psychoanalyse, also Wissenschaft, ist der, dass Entwicklungsalter nach sich zieht, wie ich die Welt sehe, und daraus resultiert das Verhalten. Also ein 5-jähriges Kind, das entwickelt ist, würde sich beginnend in einem Restaurant benehmen, nicht weil es erzogen ist, sondern weil es wahrnimmt, ich bin in einer fremden Umgebung und da sind Menschen, die möchte ich nicht stören.
Aber wenn Sie den Faktor Erziehung ansprechen, ist da nicht doch was elementar schiefgelaufen, dass es sozusagen minimalste Umgangsformen und minimalste Tugendbezeugungen wie Respekt haben und freundlich und höflich sein, dass das offenkundig nicht mehr der Regelfall ist?
Ich kann verstehen, dass man das als Erziehungsproblem sieht, aber Sie sehen ja den Widerspruch allein in der Praxis, besterzogene Kinder trotzdem respektlos. Es kann nicht an Erziehung liegen, sondern an Entwicklung. Und der Punkt ist der, dass heute eben viele Erwachsene in Beziehungsstörungen geraten. Das heißt, wenn ich keinen Zugang zu mir habe, habe ich auch kein Gespür für Kinder. Und Kinder werden in Deutschland schon seit vielen Jahren wie kleine Erwachsene gesehen. Viele wollen von Kindern geliebt werden und Eltern rutschen leider in eine Symbiose.
Es gibt möglicherweise noch ein anderes Problem. Früher hatten es Kinder vielleicht einfacher, auch in der Pubertät, sich von ihren Eltern zu lösen, weil man ja viele Dinge der Eltern nicht so toll fand. Jetzt bei diesen aufgeklärten, liberalen Eltern, die im Zweifelsfall auch schon mal gekifft haben, ist das deutlich schwieriger.
Auch wenn das der Hintergrund wäre, wäre ich beruhigt, dann würde sich das lösen lassen. Für mich kann nur Pubertät stattfinden, wenn man sich auch entwickelt in das Alter 15, 16 Jahre rein. Übrigens, erst dann geht man für sich in die Schule drunter, für Eltern und für Lehrer. Dahinter stehen eben immer mehr Heranwachsende, die gar nicht in dem Sinne psychisch pubertieren können, weil ihnen die Entwicklung fehlt.
Ansonsten haben Sie jetzt zum Ende der Sendung diesen einen berühmten Wunsch frei. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten und auch das notwendige Geld dazu hätten, was würden Sie in diesem Bildungsbereich verändern?
Ja, ich würde sofort wieder Erzieher zu Erziehern machen, Lehrer zu Lehrern, zu Fachleuten. Ich würde sie auch einbinden in Konzepte. Ich würde den Maulkorb aufheben. Und ich brauche natürlich, wenn man Kinder außerhalb der Familien entwickelt, kleinere Gruppen. Ich fordere auf 15 Kinder in der Gruppe ein Lehrer, ein Erzieher.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen sehr.
Eins gehört.